Okay, heute Abend gibt es die Generalprobe. Hä? Die Generalprobe? Welche? Na, wir haben noch nicht begonnen, die Weihnachtsfeier einzuüben. Also das kann es nicht sein. Also, dann, Moment. Generalprobe des Gerichts. Lasst uns erst beten und dann schauen wir uns den 50. Psalm an. Herr, wir danken dir für diesen Abend, für die versammelten Geschwister und wir bitten, dass du uns Einblick gibst in die Zukunft, aber auch in die Gegenwart. Hilf uns, dass wir auf das Gericht vorbereitet sind, das jeweilige, und danke, dass es die Generalprobe gibt und nicht die erste Ausführung. Im Namen Jesu. Amen. Okay, Psalm 50. Übrigens, dies ist der erste Psalm, der nicht von David, nicht von den Söhnen Korachs und nicht anonym ist. Okay, die ersten 49 waren entweder von David oder von den Söhnen Korachs oder war namenslos sozusagen. Und jetzt haben wir den ersten Psalm, der von Asaf ist oder von den Kindern Asafs, aber es heißt von Asaf. Und Asaf war oder lebte zur selben Zeit wie König David. Und König David war vor dem Tempel. Sein Sohn Salomo baute den Tempel. Also hat es lediglich noch die Stiftshütte gegeben. Und die machte die Runde. Ich hatte vor wenigen Monaten eine Liste der Orte, wo die Stiftshütte sich befand. Aber Silo war eine dieser Stellen. Asaf, wie David, war zuständig für die Musik. Asaf war Priester oder Levit auf jeden Fall. David war das nicht, er war von dem Stamm Juda. Aber beiden dieser Männer lag die Musik sehr auf dem Herzen. Also. Lasst uns in diesen Psalm hineinlesen. Wir fangen mit den ersten 6 Versen an. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr in eure eigene schauen. Aber wenn nicht, habe ich den Text hier oben an der Leinwand. Jetzt habe ich nicht auf der Leinwand das mit Asaf. Also werde ich das aufschlagen. Ein Psalm Asafs. Okay, das war das, was in meinen Notizen fehlte. Der Mächtige, Gott der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Und jetzt haben wir ein Zitat. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Und dann das Wort, das eigentlich nicht laut ausgesprochen wird, meistens Selah. Okay, wir haben eine Einleitung und dann haben wir 2 weitere Punkte. Aus Zion versammelt Gott sein getreues oder sein verbündetes Volk. Zum, und ich werde das nennen, vorläufigen Gericht. Verse 1 bis 6. Und ich hoffe, ihr werdet dann aktiv mitschauen in eure Bibel. Ich werde Fragen stellen und ihr könnt dann die Antwort geben. Wer handelt hier? Vers 1. Wir fangen leise an. Okay. Der Mächtige. Was steht noch da? Genau. Also Gott, Jahwe. Der Mächtige, Gott, der Herr. Und wie handelt er? Auch in Vers 1. Was macht er? Zwei Worte. Redet und ruft. Okay. Übrigens, wenn wir weiter schauen, finden wir andere Worte. Er erscheint. Hier Vers 2. Aus Zion, der Schönheit, Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Vers 3. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Okay. Reden und erscheinen und nicht mehr schweigen. Später in dem Psalm heißt es, ihr habt gedacht, ich bin ganz wie ihr, weil ich geschwiegen habe. Aber jetzt ist das Schweigen vorbei. Okay. Vers 3, aber der dritte Punkt. Wo ist er? Wo wird dieses Gericht stattfinden? Zion. Und Zion wird meistens mit welcher Stadt in Verbindung gebracht? Jerusalem. Okay. Es kann sein, dass Zion ein Teil Jerusalems ist, aber auf jeden Fall findet das Gericht in Jerusalem. Und es heißt hier, der Schönheit Vollendung. Noch stand nicht, wie gesagt, Salomos Tempel. Also war die Schönheit Zions nicht auf einen Tempel zurückzuführen. Und die Stiftshütte war, denke ich, nicht in Jerusalem. Also ich wüsste nicht, dass die Stiftshütte jemals in Jerusalem gewesen war. An vielleicht ein Dutzend andere Stellen, aber nicht in Jerusalem. Also war die Schönheit hier offensichtlich mit der Stadt verbunden. Die Stadt selbst. Und es gibt auch andere Zeugen, also zum Beispiel im Psalm, wo es heißt, betrachtet die Türme. Also die Leute, die kommen vorbei und sie sehen die Stadt und sie geraten in Furcht. Und das ist der Inbegriff der Schönheit, diese Stadt. Ja, ich bin nicht der große Israel, oder sagen wir, Entschuldigung, Jerusalem-Fan. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin. Aber viele Leute, die lieben das Land so sehr und möchten es möglichst oft besuchen und die Stadt Jerusalem, da sind sie gerne. In letzter Zeit habe ich begonnen, ein bisschen dahin zu träumen, dass ich vielleicht eines Tages dorthin gehe. Aber das ist ja nicht mein Hobby. Und wenn ich mir überlege, ich weiß nicht. Also, Entschuldigung, aber wenn ich oben auf der Burg stehe in Barcelona und auf die Stadt schaue, finde ich das ganz, ganz schön. Manche schauen auf andere Städte und sagen, das ist ja schön. Zum Beispiel, wenn man in Budapest ist. Also ich finde Budapest wirklich sehr schön. Ob Jerusalem schöner ist? Entschuldigung, ich werde bestimmt viele Leute beleidigen, indem ich offen denke und rede vor mir hin. Aber Gott sagt, es ist nicht der Inbegriff, sondern der Schönheit Vollendung. Und das war es damals bestimmt. Die Lage ist sehr schön. Und man kann von verschiedenen Winkeln die Stadt betrachten. Und sie wird auch in der Zukunft sehr schön sein. Momentan ist da viel los. Und es ist schwer, die Schönheit wirklich sehr zu schätzen, da man abgelenkt wird durch Terroranschläge und durch Auseinandersetzungen der Völker, die da wohnen. Aber okay, ausziehen. Wenn ich so viel Zeit verbringe mit allen Punkten, werden wir hier nicht fertig werden. Zu wem redet er in den Versen 1 bis 7 oder 1 bis 6? Nun, schaut ein bisschen da rein. Der mächtige Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde. Okay, die Frage ist natürlich, was bedeutet die Erde? Ist es die Erdkugel? Sind es die Leute? Vielleicht bekommen wir einen Hinweis in Vers 4. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Und dann werden wir sehen, was er zu diesen sagt. Und ich denke, was er sagt, wird vielleicht darauf hindeuten, was dies zu bedeuten hat. Er redet also zu der Erde und zu dem Himmel. Gott braucht vielleicht keine Verbündete, aber er sucht sie trotzdem in der Erde und im Himmel. Und was ruft er ihnen zu? Entschuldigung, ich muss mehr auf dies achten. Zu wem redet er in den Versen 1 bis 7? In Vers 1 und 4, das hatten wir schon. Und wie wird er beschrieben? Okay, gehen wir zu Gott zurück in Vers 3. Gott wird hier beschrieben, und es steht hier, verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Und das erinnert ein bisschen an Sinai. Hier haben wir den Berg Zion, die Stadt Jerusalem, aber in 2. Mose, in den Kapiteln, die bis zu Kapitel 20 sind, da war der Herr oben auf dem Berg und es stürmte und tobte und donnerte und blitzte und da war Feuer und allerlei. Also hier haben wir es mit demselben Gott zu tun und man bekommt den Eindruck, dass dieser Richter, dieser Gott durchaus imstande ist, die Welt zu vertilgen, wenn er wollte. Okay, wozu ruft er Erde und Himmel? Vers 4, er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Sie sollen die Vorarbeit machen, damit es mit dem Gericht losgehen kann. Und was fehlt, also was müsste Erde und Himmel zustande bringen, damit er richten kann? Das finden wir in dem ersten Wort in Vers 5, versammelt oder versammelt mir, versammelt. Also Erde und Himmel sollen die Leute zusammenbringen oder zusammenrufen. Das ist ähnlich wie in Offenbarung 20, wo es heißt, die Erde und das Meer gaben die Toten, die darin waren. Da haben wir was Ähnliches, auch wenn nicht mit denselben Worten. Und wer wird versammelt? Versammelt mir meine Getreuen. Und da könnte man vorschnell sagen, aha, es geht ja um ein Gericht über die Gläubigen, die Getreuen. Jein, lesen wir weiter, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Aber es waren jede Menge Menschen, die gesagt haben, alles, was der Herr gesagt hat, werden wir tun. Aber sie haben es nicht tun können. Die Getreuen, ich denke, dass er ein bisschen die Leute überführt und nennt sie getreu, obwohl er darauf hinweisen will, dass sie nicht in allem getreu sind. Aber es sind die Leute, sein Bündnisvolk. Wir reden jetzt hier um Israel, um das hebräische Volk, um die Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und welche zwei Wahrheiten verkündet der Himmel? Vers 6. Und der Himmel verkündet Gottes Gerechtigkeit und dass Gott selbst Richter ist. Okay. Gott ist Richter und er ist gerecht. Und ich weiß nicht, ich habe mir überlegt. Und ich muss sagen, ich habe nicht dazu viel gelesen. Vielleicht haben andere, bestimmt haben andere Kommentatoren Ideen dazu. In Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Gewölbe verkündet seiner Hände Werk. Okay, wenn ich hinausschaue auf die Sterne, dann sehe ich auch die Herrlichkeit Gottes. Was mir vielleicht nicht ganz so deutlich ist, ist seine Gerechtigkeit. Sie verkündet, dass Gott, also der Himmel verkündet, dass Gott der Richter ist und er ist gerecht. Wenn wir uns die Erde anschauen würden, weil sie gefallen ist, durch die Sünde verseucht, würden wir nicht immer auf den Charakter Gottes schließen können. Ja, es gibt viel Schönheit in der Erde und in der Welt und doch gibt es Grausamkeit, die nicht unbedingt, ich meine, natürlich kann der Herr Jesus, kann der Herr hart mit Sündern und mit der Sünde umgehen, das stimmt. Aber hier sehen wir, Gott ist der Richter und er ist gerecht. Und ich habe mir überlegt, ich bin nicht wie Dr. Markus Blitz, der Astrophysiker, vielen Dank. Astrophysiker ist, und wer seine Videos gesehen hat, weiß, dass unser Solarsystem wirklich verblüffend ist und wow, sagenhaft. Ein paar Dinge, die wir vielleicht erwähnen können oder die ich erwähnen kann. Die Entfernung des Mondes. Wenn sie etwas näher wäre, würden die Gezeiten so stark sein, dass wir immer Tsunamis haben würden. Wenn der Mond zu weit weg wäre, würden die Gezeiten so schwach sein, dass die Ozeane nicht frisch gehalten wären. Ein anderer Faktor mit der Entfernung zum Mond: Wenn es einen Solarfinsternis gibt oder Sonnenfinsternis, ist der Mond genau da mit der richtigen Größe, so dass wir das Corona, hat nicht mit der Krankheit zu tun, sondern wir können beobachten verschiedene Dinge in Bezug auf die Sonne, die nicht zum Vorschein kommen, wenn es keine Sonnenfinsternis gibt. Aber da, wo die Sonne zugedeckt ist, dann vielleicht 30 Sekunden lang oder so, können die Wissenschaftler viele Informationen bekommen, die sie zu anderen Zeiten nicht bekommen können. Nun, Gott hätte den Mond nicht so weit tun müssen. Er hat es aber getan, damit wir Informationen über unser Solarsystem bekommen, das unmöglich wäre, wenn der Mond, sagen wir, 1000 Meilen weiter oder näher wäre. Oder ich rede jetzt aus dem Stegreif, 1000 Meilen ist nichts in dieser Entfernung, aber okay, der Himmel sagt, Gott ist gerecht. Wir können dankbar sein, dass es Jupiter gibt. Jupiter ist wie ein Asteroiden- und Meteoritenmagnet. Zwar erreichen diese Fremdkörper unsere Erde ab und zu, aber die größten werden angesogen werden von den großen Planeten, von diesen Riesen. Gott hat das gemacht, damit es nicht hier dauernd stürmt im Sinne von Steinen, die aus dem Himmel auf die Erde landen. Das hat es vor einigen Jahren gegeben, also, und es hat nicht nur einen Knall gegeben, sondern Fenster gingen kaputt und es war wirklich, also da konnten wir sehen, Gott sei Dank passiert das nicht jeden Tag. Okay, gut, die Wahrheiten. Und dann, wozu dient dieses Wort Selah? Ich lasse mir sagen, dass das vielleicht ein musikalischer Begriff war oder ein Hinweis war, haltet an, vielleicht gibt es eine Änderung der Tonhöhe. Es ist eine Möglichkeit, dass wir innehalten und uns überlegen, was gerade gesagt wurde. Manche sagen, denkt darüber nach. Das war ja nur die Einleitung. Und nun heißt nun habe ich einen zweiten Punkt. Zuerst legt Gott gegen die wirklich Getreuen Zeugnis ab. In den Versen 7 bis 15. Die lese ich jetzt vor. Höre mein Volk, so will ich reden, Israel. Ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwa Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Okay, um wen geht es dabei? In Vers 7. Höre mein Volk, so will ich reden, Israel. Ich bin Gott, dein Gott. Es gibt Kommentatoren, die sagen, dies ist ein Psalm und er hat mit der Welt, mit dem Weltgericht zu tun. Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hat es hier eindeutig gesagt. Es ist Israel, sein Volk. Er ist Israels Gott. Heißt das, dass es für uns keine Bedeutung hat? Nein, das will ich nicht sagen. Aber wir dürfen nicht einfach sagen, hey, das ist für alle Menschen, wenn es hier heißt, höre mein Volk. So will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Und wir sind wieder bei der Frage, wie handelt er? In Versen 7 und 8. Höre mein Volk, so will ich reden. Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Und hier haben wir wieder, Gott wird noch nicht handgreiflich. Es bleibt beim Reden. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Das ist schon beeindruckend. Aber er redet vorerst. Er befiehlt mit Autorität, höre. Er legt gegen sie Zeugnis ab. Das heißt, er verfügt über Kenntnisse. In Vers 8 heißt es dann, dass er tadeln will. Also die Kenntnisse, die er hat, sind Dinge, die ihm missfallen. Und er will sie tadeln, zurechtweisen. Und ja, indem er redet, macht er sein Handeln und seinen Willen klar. Das heißt, er will sich seinem Volk mitteilen. Und das ist Gnade. Wenn Gott uns erlaubt zu wissen, wie er ist. Gott ist, ja, er ist nicht der Ungekannte. Paulus war auf dem Areopag und sagte, ihr betet das an, was ihr nicht kennt. Die hatten da ein Denkmal zu dem ungekannten Gott. Aber Gott teilt sich uns mit. Wen spricht er an? Das hatten wir schon, Vers 7. Das ist Israel. Okay, nun gehe ich zurück und lasst uns jetzt die Verse 8 bis 13 anschauen und merken wir in diesen Versen 8 bis 13, um was es dabei nicht geht. Gott sagte, deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Okay, sie machen etwas richtig. Auch die nächste Gruppe macht etwas, was man richtig nennen könnte. Gott setzt sich jetzt nicht mit ihren Opfern auseinander, zumindest nicht mit der Anzahl. Deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Und dann redet er ein bisschen darüber, ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen. Ich musste an Nathan denken, den Prophet. Okay, alle drehen sich um und schauen sich Nathan an. Nathan kam zu David und sagte, du hast ein Lamm, ein Lämmlein aus seinem Haus gestohlen. Oder er sagte, ein reicher Mann hat das Lämmlein aus einem Haus genommen, wobei er viele hatte. Und Gott sagt, hey, ich werde mich nicht bedienen. Wenn ich ein Tier brauche, dann werde ich hier keinen Stier aus deinem Haus nehmen. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn man in einem Freilichtmuseum ist, in dem Schwarzwald, da wird einem gesagt, die Tiere waren im Haus. Sie waren vielleicht in der untersten Etage und dienten dazu, dass das Haus geheizt wurde. Es war vielleicht billiger als heutzutage, auch ein bisschen hat gemieft, also hat es gestunken, bestimmt, aber man gewöhnt sich bestimmt dran. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Und ich habe ein Buch über die Säugetiere Thüringens. Und das ist ein sehr schönes Buch. Und es gibt eine Menge Säugetiere in Thüringen, wovon ich nur ein Bruchteil gesehen habe. Also ich habe lediglich 10 oder 12 verschiedene Arten gesehen, aber es gibt viele, viele mehr. Habe mich aufgeregt über eine Maus, die immer meine Kamera zum Laufen gebracht hat. Also ich weiß nicht, ich hatte vielleicht 50 Videos von dieser Maus. Ich dachte, ach Mann, also habe mich gefreut, als es sie nicht mehr gegeben hat. Vielleicht hat der Fuchs sie Aber der Herr sagte, mir gehören, merkt, wem sie gehören. Mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Also auf jedem Berg gibt es bestimmt mehr als nur ein Tier. Und 1000 ist einfach aus der Luft gegriffen. Die anderen Hügel gehören ihm auch. Und das Vieh, das darauf ist. Aber sie gehören ihm nicht nur, sondern er kennt sie auch. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Und wir hatten gerade die Zeit, wo die Stare, also wo diese Vögel in großen Scharen so kunstvoll hin und her geflogen sind. Dazu dann auch die Störche und die Kraniche und die Gänse, Schneegänse und so weiter. Aber Tausende, wenn nicht Millionen. Und er sagte, ich kenne sie alle. Und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Und es gibt eine Menge mehr, als dass es zum Vorschein kommt, denn sie bewegen sich meistens in der Nacht. Aber der Herr möchte sagen, ich habe keine großen Bedürfnisse. Und denkt nicht, dass ihr mir helft. Manchmal führen wir unseren Gottesdienst durch und denken, wir tun Gott einen Gefallen. Irgendwie erfüllen wir ein Bedürfnis von Seite Gottes. Er sagte, eigentlich bin ich gut versorgt. Es hat mich gegeben, bevor es euch gegeben hat. Gott ist eine Dreieinigkeit und wunderbare Gemeinschaft hat er gehabt. Gott ist die Liebe und war es immer, bevor es uns gegeben hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Nun, es gibt Verse, wo die Opfer die Speisen Gottes genannt werden. Wir wollen hier nicht sagen, dass Gott gar keine Opfer haben wollte, aber er will was anderes, er will was mehr. Was ist, okay, denkt darüber nach, was ist das Problem im Kern, was ist das Kernproblem dieser Menschen, Es sind Menschen, die Gott kennen, unter dem Volk Gottes. Sie stehen wirklich in einer Beziehung zu ihm. Aber was ist ihr Problem? Worin liegt ihre Sünde? Okay, genau. Also, aber das geht in die richtige Richtung, ja, bitte? Okay, bestimmt, das stimmt. Okay, ihr Grundproblem war nicht, dass sie nicht religiös aktiv waren. Können wir das auf jeden Fall sagen? Wir heutzutage würden sagen, okay, wir gehen in die Gemeinde, wir lesen unsere Bibel, wir beten, wir tun verschiedene religiöse Handlungen. Okay, wenn wir aber weiter lesen, ich muss schauen, ob ich genug aufgedeckt habe. Ach so, um was geht es dann doch in den Versen 14 und 15? Jetzt lesen wir das. Opfere Gott Dank. Ah, das hatten sie unterlassen. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Entweder als Folge oder das ist auch etwas, was sie unterlassen hatten. Ich würde das zusammenfassen mit einem Wort und ich hoffe, es ist ein deutsches Wort. Formalismus oder Formalität. Formreligion. Die Religion, der Gottesdienst der Form nach. Aber ohne, dass das Herz dabei ist. Wir könnten Ähnlichkeiten sehen zu der Gemeinde in Ephesus. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Liebe Brüder und Schwestern, also ich gehe davon aus, dass die meisten hier, also von den Erwachsenen auf jeden Fall, würde ich hoffen, dass wir wirklich gläubig an den Herrn Jesus Christus sind. Okay? Das ist die große Gefahr für Menschen, die den Herrn kennen. Sie können alles durchführen, so dass es nach außen hin gut aussieht, aber da fehlt das Herz, die Liebe zu Gott und die Aufmerksamkeit oder die Ausrichtung hin zu Gott. Und nehmen wir diese dann. Opfere Gott Dank. Ah, eins der ersten Dinge, die auf der Strecke bleiben, ist Dankbarkeit. Ein Mensch kann religiös sein und doch nicht dankbar. Er schreibt es Gott nicht zu. Er ist stolz und denkt, hey, ich strenge mich an. Er würde es vielleicht nicht so in Worten fassen und sagen, wozu sollte ich Gott danken? Ich habe es doch geschafft. Aber die Tatsache, dass er Gott nicht dankt, weist darauf hin, dass er ein Problem im Herzen hat. Und deshalb müssen wir schon auf uns Acht geben, opfere Gott Dank. Und merkt, Dank ist etwas, was etwas kostet. Kostet Zeit. Du musst anhalten, musst innehalten, musst dir Zeit nehmen und musst dir Gedanken machen, was hat Gott gemacht. Und dann tun wir das in Worte formulieren. Und in dem Formalismus bleibt der Dank auf der Strecke. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Menschen legen feierliche Verheißungen ab und sagen, Gott, ich werde dies und jenes tun. Sie tun das meistens, wenn sie in der Not sind. Und dann, wenn es ihnen besser geht, dann vergessen sie es. Und es bleibt auf der Strecke. Und Gott sagt, hey, mach das doch nicht mit mir. Wenn du dann, Gott möchte, dass wir geloben. Es gibt Stellen, wo es heißt, gelobt Gott. Es gibt aber auch die Stelle in Prediger, wo es heißt, mach das nicht vorschnell. Wenn ihr es tut, dann zieht es durch. Manche Leute, die die überlegen sich nichts, was sie für Gott oder ja, für Gott tun würden wollen. Sie lassen es bei den Opfern. Vielleicht schmeißen sie ein bisschen Geld auf Gott zu und denken, er lässt mich jetzt in Ruhe. Ich habe ihm etwas gegeben und jetzt darf ich mein Leben führen, wie ich will. Vorsichtig. Gott möchte, dass wir uns überlegen, was gibt es für Veränderungen, die Gott in unserem Leben sehen möchte. Und wird es dann einfach bei der Erkenntnis bleiben oder werden wir dann Schlüsse daraus ziehen? Gott möchte, dass wir dem Höchsten unsere Gelübde erfüllen. Rufe mich an am Tage der Not. Manche denken, natürlich ruft man Gott, wenn er in der Not ist. Nein, nicht unbedingt. Ja, manche Leute, Hilfe Gott. Aber das ist ja vielleicht, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Wenn es aber eine kleine Not ist oder eine schleichende Not, machen wir uns Gedanken, wie wir mit dieser Not zurechtkommen können und beziehen Gott nicht mit hinein. Wir sagen, okay, Moment Gott, ich möchte sehen, ob ich nicht mit dieser Not fertig werde. Und wenn es dann geht, dann brauche ich dich nicht darum zu kümmern oder bemühen. Und hier heißt es, Gott möchte, dass wir ihn anrufen am Tag unserer Not. Er will erretten, weil wenn er das tut, okay, wenn du die Möglichkeit hättest, deine Probleme entweder ohne Gott oder mit Gott zu lösen, für welche dieser beiden Möglichkeiten würdest du dich entscheiden? Welche dieser beiden Möglichkeiten würde Gott mehr Ehre bringen oder geben? Seht ihr, Gott möchte, dass wir ihn mit einbeziehen, damit er die Ehre bekommt. Wenn wir das nicht tun, ist unser Gottesdienst und unsere Religion und unsere Frömmigkeit einfach Schein. Und unser Herz gehört dem Herrn nicht. Das ist die Gefahr für echten Gläubigen. Und da ihr, ich würde sagen, größtenteils hier alle Gläubige seid an den Herrn Jesus Christus im biblischen Sinn, ist das der Schwerpunkt dieser Abhandlung oder dieser Bibelstunde. Seid vorsichtig, dass euer Gottesdienst nicht einfach eine Formalität wird. Okay, dann Vers 16. Sodann weist Gott die Gottlosen unter seinem Volk zurecht. Zu den Gottlosen aber spricht Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft oder webt Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Okay. Also, um wen geht es hier? Das ist jetzt sehr eindeutig. Und weil es hier heißt Gottlose, können wir folgern, dass die Menschen davor nicht gottlos waren. Seht ihr, da war kein Begriff, den wir wirklich sehen konnten. Die hießen alle Getreue, alle schlossen einen Bund mit Gott über dem Opfer. Aber jetzt sehen wir, dass die zweite Gruppe Gottlose heißt, und dann ist es uns noch klarer, was davor geschehen ist. Und wie handelt Gott? Okay, ihr solltet hier ein Muster sehen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Es bleibt beim Reden. Selbst bei den Ungläubigen. Noch wird Gott nicht handgreiflich. Um was geht es ihm in den Versen 16 bis 20? Ich würde sagen, ich gebe es euch dann jetzt. Hoffentlich denkt ihr mit. Bei der anderen Gruppe ging es um Formalität oder Formalismus. Hier geht es um Heuchelei. Die reden von Gottes Satzungen. Sie reden von seinen Bündnissen. Aber sie halten sich nicht an seinen Satzungen und seinen Bündnissen. Also es ist alles nur Gerede. Heuchelei. Und Gott möchte das nicht. Er sagt, ja, ich gebe euch ein paar Beispiele. Wer sind eure Freunde? Sind es Diebe? Sind es Ehebrecher? 1. Korinther 15, 33. Macht euch nichts vor. Also böse Freundschaften verderben gute Moral. Das war eine Umformulierung, aber wer mit Weisen mitgeht, wird weise. Aber ein Kumpel der Toren und so weiter, in den Sprüchen gibt es solche Verse. Wie hat Gott bisher auch, Entschuldigung, wir hatten Freundschaften, dann hatten wir Redearten. Du verleumdest Menschen. Und Gott mag das nicht. Es ist stolz, verletzend und macht uns dann zum Richter und er ist doch Richter. Aber, und was hat Gott getan? So ähnlich wie in Römer 2, die Güte Gottes führt euch also zur Buße. Oder, auf jeden Fall, wenn Gott nicht sofort eingreift, dann denkt man, dass es ihm egal ist. Gott hatte bisher geschwiegen. Und deshalb wollte ich auch betonen, auch weil es in der Bibel ist, er ist nicht handgreiflich, aber er redet, er tadelt, er weist zurecht und so weiter. Und wenn er schweigt, wenn er nicht eingreift, okay, einerseits, wenn Gott handgreiflich wäre, würde man sagen, oh, was ist denn das für ein Gott? Er ist nicht geduldig. Greift er aber nicht ein, dann sagen wir, wo ist denn Gott, der gerechte Gott? Es gibt so viel Böses in der Welt. Er kann es uns nicht recht machen. Aber wenn er schweigt, kommen wir zu demselben Ergebnis. Wir denken, ach, ihm ist die Sünde egal. Wenn wir nichts dagegen sagen, sagen wir dadurch, uns ist die Sünde egal. Meldet ihr euch zum Wort, wenn Menschen sündigen, offen sündigen? Manchmal schweigen wir still. Und wenn Gott still schweigt, denken wir, aha, dann nimmt er es nicht so ernst mit der Sünde. Und die Gottlosen, die haben nicht nur schlechte Freunde und schlechte Worte, sondern sie haben eine schlechte oder verkehrte Vorstellung von Gott. Okay, Gott sagt, ich werde etwas unternehmen, aber das Interessante ist, es bleibt bei Worten. Vers 21, das hast du getan und ich habe geschwiegen, da meintest du, ich sei gleich wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Also immer noch nicht greift er ein oder zumindest nicht mit Gerichten. Er redet noch weiter und das ist seine Geduld. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe. Ah, hinwegraffen. Eines Tages könnte es oder wird es dann doch dazu kommen. Wovor warnt er? Ich werde hinwegraffen und keiner wird retten. Wenn du denkst, einer wird euch vor mir retten, das geht nicht. Und wozu ermahnt er? Er mahnt ähnlich wie bei denen, die ihn kennen, wer Dank opfert. Selbe Probleme wie bei den Gläubigen. Die Gläubigen sind oft undankbar und die Ungläubigen sind es auch. Aber wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wenn wir ihn anrufen im Tag der Not, so ehren wir ihn. Du sollst mich ehren, Vers 15. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Und ich habe das nicht bei anderen gesehen, also liege ich wahrscheinlich falsch. Aber dieses, der Weg ausrichtet, dieses Wort ausrichten ist ein ganz normales Wort und es kann bedeuten zurechtlegen. Es wird gebraucht für zum Beispiel das Blut in Schalen reintun oder Abraham tat seinen Sohn auf das Holz und man tat Weihrauch auf die Fleischstücke. Also es kann gebraucht werden fürs Opfern. Gott möchte, dass die Ungläubigen sich ihm opfern, ihm zur Verfügung stellen und sagen, hey, du kannst alle Stücke meines Lebens haben, ich lege sie dir zurecht. Okay, nun, Probe, Generalprobe. Wisst ihr was? Wir haben gesehen, dass die Leute, die schuldig sind oder die, ja, doch sagen wir schuldig, ob sie gläubig oder nicht gläubig sind, Gott sagt ihnen, was sie besser tun können. Und in dem Endgericht wird es diese Möglichkeit nicht geben. Im Endgericht bekommst du nicht die zweite Chance. Wer kennt dieses Bild? Wisst ihr, was das ist? Dickens Weihnachtsgeschichte. Ebenezer Scrooge war ein Bösewicht. Griesgram? Okay. Er machte das Leben der Menschen um ihn herum sehr schlecht. Ich würde nicht sagen zur Hölle, weil die Hölle viel, viel schlimmer ist. Aber er machte ihr Leben sehr unangenehm. Und dann träumt er, dreimal, glaube ich. Und in einem seiner Träume sieht er, dass die Menschen außer sich vor Freude sind. Oh, haha. Und er ist auf einmal glücklich. Ja, er möchte ja auch Party machen. Partystimmung pur. Und er will ja wissen, warum sind die Menschen alle so glücklich? Und der Geist der vergangenen Weihnachten oder was auch immer sagt, ja, sie freuen sich, weil Ebenezer Scrooge gestorben ist. Oh, die sind so glücklich, weil ich nicht mehr auf der Erde bin. Und dann denkt er, oh, ich wünschte, ich könnte zurückgehen und alles anders machen. Und siehe da, es war nur ein Traum. Und wenn er zu sich kommt, dann hat er noch die Möglichkeit. Es ist nur eine Geschichte. Aber er bekommt die Möglichkeit, es anders zu machen. Und Gott gibt uns diese Generalprobe und sagt, Gläubige, ihr habt ein Problem mit Formalität, mit Formalismus. Und Ungläubige, ihr habt ein Problem mit Heuchelei. Und ihr seid beide undankbar, unter anderem. Und wir haben die Möglichkeit, das zu korrigieren. Machen wir das. Sonst gibt es eines Tages ein böses Erwachen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die in Christus Jesus sind. Aber ein Verlust ihrer Belohnung gibt es schon. Schaut. Gott fing mit Israel an. Beim Endgericht sind aber die Nationen dabei. Gott fing mit Gläubigen an, setzte sich dann aber mit den Gottlosen auseinander. Beim Endgericht bleibt es nicht einfach beim Reden. Ups, Entschuldigung. Gottes Kinder sollen ihn durch Dank ehren und sich an ihm erfreuen, und Gottlose sollen ihn ebenso mit Dank ehren und ihr Leben recht ausrichten. Möge Gott uns helfen, das Gute aus dieser Bibelarbeit zu nehmen und entsprechend unser Leben durch seine Gnade ändern. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir in Psalm 50 dieses Gericht sehen konnten und zu Erkenntnissen kommen können und daraus die Folgen ziehen. damit zukünftig wir nicht dieselben Fehler machen. Ich weiß nicht, wer diese Bibelarbeit zu Ohren bekommen wird, aber sollte es jemand sein, der noch nicht in einer Beziehung mit dir steht durch den Herrn Jesus Christus, der ist eigentlich gottlos. Das bezeugen seine Freundschaften, seine Redensarten und seine Vorstellung von Gott. Alles spricht dafür, dass er verloren ist. Dann möge er umdenken und in eine Beziehung zu dir durch den Herrn Jesus Christus treten. Und für die deine Kinder sind, mögen sie sich nicht zufrieden geben mit Form, mit Aktivität, sondern erkennen, dass du ihr Herz haben möchtest. Dankbarkeit, Konsequenz und ja, ein Gebetsleben. Gott mit einbeziehen in unseren Alltag, in unsere Probleme. Hilf uns, dass wir dies zu deiner Ehre tun, sowohl diese als jene, dass wir dich ehren durch dankbare Herzen, bitten wir im Namen Jesu. Amen.